Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Macht des Schicksals. Verdis Oper in Mailand. Die Macht des Wiederaufbaus, Notre Dame in Paris. Und die Macht der Milizen. Das beschäftigt uns unter anderem in dieser Ausgabe von Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zu Kultur heute. Der syrische Machthaber Bashar al-Assad ist gestürzt, ist geflohen. Chef der islamistischen HTS-Miliz, die die Macht übernommen hat, das ist Muhammad al-Jolani. Über die Macht der Milizen, über politischen Kulturwandel im multikulturellen Syrien habe ich mit Rainer Herrmann vor dieser Sendung gesprochen. Er war langjähriger Redakteur für eine Ost- und islamische Welt bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Korrespondent in Kuwait, Istanbul, Abu Dhabi, hat über syrische Geistesgeschichte promoviert. Ein 13 Jahre währender Bürgerkrieg scheint zu Ende. Islamistische Kämpfer sind in die syrische Hauptstadt Damaskus vorgedrungen. Rainer Herrmann habe ich gefragt, ist das das Ende des Bürgerkriegs und der Beginn, die Rückkehr islamistischer Milizenherrschaft?
Ja, zunächst einmal geht eine lange Schreckensherrschaft zu Ende. Und wir haben eine unerwartet rasche Implosion des Regimes gehabt, eine Folge der wirklich dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen. Das Regime war schlicht ausgehöhlter, als wir es von außen wahrgenommen haben. Ist der Bürgerkrieg damit zu Ende? Ich bin da eher skeptisch, denn es besteht genügend Konfliktpotenzial, beispielsweise die vielen Gruppen der Siegerallianz respektieren, die Vielfalt Syriens, die multikulturelle, multiethnische, können die islamistischen Hardliner in Zaum gehalten werden. Was geschieht mit den Kurden, die ja zuletzt eher nah an Assad waren? Also ein Test wird sein, wenn bald die Übergangsgremien zusammengestellt werden, dann werden wir sehen, wer wird da vertreten sein. Immerhin ein Hoffnungsschimmer ist für mich die Region zuletzt besser funktioniert als Rest Syrien, bessere Infrastruktur, bessere Wirtschaftsleistungen. Aber das wird der Test sein, die Übergangsgremien.
Ja, Sie sagen es multikulturell, Kurden, Jesiden, Christen, alles Mögliche lebt da. Die HTS, diese Miliz, wird von der EU als Terrororganisation eingestuft. Das Ende einer Dynastie ist ja noch nicht der Anfang einer Republik, ne?
Wir haben ja bisher eine Republik gehabt, Syrien heißt ja Arabische Republik Syrien. Und jetzt ist halt die Frage, was für eine Republik es sein wird. Auch Iran ist ja eine islamische Republik. Zunächst einmal ist der Sturz Assads für mich in erster Linie eine gewaltige tektonische Verschiebung, der Beginn einer geopolitischen Neuordnung der Region. Im Nahen Osten gibt es so ein Sprichwort, Syrien sei der Schlussstein des arabischen Torbogens. Wenn er fällt, bricht der ganze Bogen bzw. das Haus zusammen. Das hat bereits vor 12 Jahren haben wir diskutiert, ob es in Syrien zu einem Regime-Change kommt, der die ganze Region auf den Kopf stellen könnte. Und was jetzt folgt, ist ein Wiederaufleben der Diskussion um den politischen Islam, um islamische Herrschaftsformen. Hier in Syrien mit dem Sturz des Regimes von Assad ist ein Geist aus der Flasche, der uns in den kommenden Jahren beschäftigen wird.
Sie sind Türkei-Spezialist, waren auch da, Sie haben nicht nur in Damaskus studiert und darüber promoviert, sondern waren auch Korrespondent in vielen Hauptstädten. Welche Schlüsselrolle wird die Türkei einnehmen? Es wird ja schon darüber gesprochen, dass vielleicht mit einer Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu rechnen ist. Was glauben Sie?
Ich denke, dass es der Türkei in den kommenden Monaten eher um nationale Sicherheit geht als um die Übernahme einer regionalen Führungsrolle. Der Antrieb von Präsident Erdogan und der türkischen Regierung in den letzten Monaten einen Ausgleich mit Assad zu suchen, war ja, 4 Millionen syrische Flüchtlinge zurückzubringen. Und das ist jetzt leichter, weil da kein Vorwurf gegen die Türkei wegen einer ethnischen Säuberung mehr erhoben werden kann. Wir erinnern uns, Erdogan wollte die Flüchtlinge zunächst in Kurdenregionen wieder ansiedeln. Aber wer verlässt schon das gemachte Nest so und kehrt in ein zerstörtes Land zurück? Das zweite Interesse der Türkei ist, eine Pufferzone innerhalb Syriens von 30 Kilometer Tiefe zu schaffen, um so zu verhindern, dass die Kurden dort eine Selbstverwaltung, Autonomie aufrechterhalten können. Insofern wird die Türkei ein wichtiger Akteur sein. Und auf den ersten Blick hat die Türkei ja auch einen Bedeutungsgewinn erfahren. Jetzt kann sich Erdogan, Donald Trump als Partner empfehlen, als jemand, der in der Ost etwas bewegter Einfluss hat. Denn wir wissen ja, im Umfeld von Donald Trump in der kommenden Administration werden sehr viele harte Kritiker der Türkei sein. Und dem kam jetzt Erdogan zuvor. mit diesem Erfolg, der der Türkei einen Bedeutungsgewinn verschafft. Nun, also auch in Deutschland wird natürlich die Diskussion wieder aufflammen. Ist es nun möglich, unter diesen Bedingungen syrische Flüchtlinge zu einer Rückkehr in ihre Heimat zu bewegen? Ich sehe das auf absehbare Zeit nicht, weil das Land wird einfach instabil bleiben, denn wir haben ja keine syrische Opposition im Ausland gehabt. In Syrien selbst konnte sie sich etablieren. Sie sind immer verwoben mit Milizen, mit bewaffneten Institutionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Land, das so wenig politische Strukturen hat und keine Finanzen, um das Land wieder aufzubauen, dass die Menschen freiwillig dort zurückkehren werden. Aber die Frage wird halt sein, ob Syrien ein neuer Herd der Instabilität ist, nachdem viele Länder ein Auskommen mit dem sogenannten arabischen Frühling gefunden haben, ob wir jetzt eine neue Welle der Unruhe, der Gewalt, der Aufstände haben werden und Oppositionsbewegungen anderen Ländern dem folgen könnten.
Der Geist ist aus der Flasche, sagt Rainer Herrmann über die Milizenmacht in Syrien. Er ist Nahost-Spezialist. Wir kommen zu einem anderen Ereignis des Tages oder des Wochenendes. Gestern, da wurden am Vierwaldstätter See im schweizerischen Luzern zum 37. Mal die europäischen Filmpreise verliehen. Traditionell eine Art Klassentreffen des europäischen Films. Gestern triumphierte das französische Kino. 5 Preise gingen an eine Art Anti-Musical, über das ich jetzt mit dem Kollegen, unserem Filmkritiker Patrick Wielinski, sprechen will. Sie merken, ich mache es nach wie vor ein bisschen spannend. Es kündigte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ja an zwischen Odiar und Pedro Almodovars Film The Room Next Door. Jetzt war dann doch eine deutliche Angelegenheit daraus geworden. Eine Überraschung für Sie, nämlich das Musical, Anti-Musical Emilia Perez?
In dieser Deutlichkeit war das tatsächlich überraschend. Also mit 5 Preisen hat Perez die Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen. Das ist auch ein Statement der Akademie, die den Film jetzt auch gestärkt in das Oscar-Rennen schicken wird. Ähnlich wie letztes Jahr das mit Anatomie eines Falls war. Und Jacques Audiard, der Regisseur von Emilia Perez, der hat diesen Triumph auch sichtlich genossen. Manchmal vielleicht auch etwas zu selbstbewusst. Er hat schon bei der ersten Preisrede gesagt, er hat noch 3, er freut sich schon wieder zu kommen. Aber diese Preise demonstrierten schon die Stärke des französischen Kinos. Ich finde aber, dass auf Kosten der Vielfalt des europäischen Films allgemein, denn The Room Next Door von Almodovar ist ein herausragender Film. Auch der Genrefilm The Substance, der nur für die Kamera ausgezeichnet worden ist, hätte mehr Beachtung verdient. Am Ende ist so das Bild der Qualität dieses europäischen Filmjahres etwas verzerrt.
Gab es denn in anderen Kategorien Überraschungen, beispielsweise bei den Darstellern?
Ja, eine Riesenüberraschung, würde ich sagen, denn der nicht professionelle Darsteller Abu Sangaré gewann als bester europäischer Hauptdarsteller den Preis für seine Leistung im Film L'Histoire de Suleiman. Ein Film, der zeigt, wie die Ausbeutung Geflüchteter in Europa funktioniert. Sehr präzise, sehr berührend. Und Sangaré spielt quasi seine eigene Biografie. Er ist selbst Geflüchteter. Er will eigentlich als Mechaniker in Frankreich arbeiten. Aber seit Mai in Cannes gewinnt er permanent Darstellerpreise für seine Leistung. Er konnte an diesem Abend übrigens auch nicht da sein und das war ein ziemlich trauriger Moment, denn er hat noch gar keine Papiere, er darf gar nicht aus Frankreich ausreisen, deshalb war er nur per Handy zugeschaltet. Das war auch ein peinlicher Moment für Europa, wo eben gezeigt worden ist, wie der gewisse Status von Menschen sich zeigt in dem Moment, nicht wahr? Und es war eine Riesenüberraschung, viele hatten mit Ralph Fiennes, dem Briten, in dieser Kategorie gerechnet und auch die beiden nominierten Deutschen, Lars Eidinger und Franz Rogowski, gingen an dieser Stelle jedenfalls leer aus.
Ja, ich höre schon, deutsche Preisträger gab es wohl kaum, außer Wim Wenders, Präsident der Europäischen Filmakademie lange gewesen, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Wie hat der das hingenommen?
Ja, sehr, sehr berührend, muss ich sagen. Also es war wirklich einer der schönsten Momente des Abends. Er hielt eine sehr beeindruckende Rede, sehr politisch, sehr emotional. Er konnte sich einen Seitenhieb auf Donald Trump nicht verkneifen. Aber er sagte dann auch, dass wir Filmemachenden im Saal, hat er natürlich die Kolleginnen und Kollegen angesprochen, wir dürfen keine Starallüren haben. Wir sind immer Diener der Idee des Kinos. Und er sprach sich auch für ein Europa aus, das man endlich mal nicht nur als Wirtschaftsraum betrachten sollte, sondern als eine emotionale Gemeinschaft. Und er betonte, wie wichtig es sei, Europa als emotionale Gemeinschaft gerade in diesen Zeiten anders und neu zu erzählen. Und diese Worte wurden wirklich sehr emotional aufgenommen. Er wurde natürlich auch begrüßt von vielen Freunden, unter anderem Martin Scorsese. Das war ein sehr besonderer Moment gestern Abend in Luzern.
Wir haben noch eine knappe Minute, lieber Patrick Wielinski. Der Europäische Filmpreis hat eine neue Präsidentin, und zwar Juliette Binoche, Oscar-Preisträgerin, eine Französin an der Spitze. Konnten Sie so etwas wie eine Handschrift von ihr schon erkennen?
Ja, absolut. Also sie hat den Abend eröffnet mit einer eindrucksvollen Rede, die sehr politisch geworden ist. Sie erinnerte an das Leid in Gaza, an die Situation in Israel und auch in die Ukraine. Sie betonte, dass alle Länder Teil des europäischen Kinos sind und damit auch einer europäischen Gemeinschaft. Das gab dann Laudatoren später auch den Raum, sich zum Beispiel mit Palästina zu solidarisieren, aber auch ihre Verbundenheit mit Europa zu betonen. Und das war wirklich wunderschön, denn ich hatte das Gefühl, dass diese ganze Veranstaltung gestern sehr viel professioneller und würdevoller ablief als sonst. Also kein Halligalli-Entertainment à la Hollywood, sondern ein Versuch, das europäische Kino ganz selbstbewusst zu feiern. Und das ist ganz sicher ein Verdienst von Juliette Binoche, die es schaffen könnte, diesen Preis sichtbarer zu machen in den Medien und so auch die Europäische Filmakademie mit ihrer Arbeit zu einer wichtigen Stimme im europäischen Diskurs zu machen. Und gestern Abend war ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Sagt Patrick Wilinski, der für uns den Europäischen Filmpreis, die Vergabe und das Ganze drumherum beobachtet hat. Dank dafür. Am 15. April 2019, wir blicken zurück, da brannte Notre-Dame de Paris, das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt. 5 Jahre nach dem verheerenden Brand, der den hölzernen Vierungsturm vernichtete, wir erinnern uns an die eindrucksvollen und ergreifenden Bilder, als er in die Kathedrale stürzte, da ist heute mit einem Gottesdienst das sakrale Gotteshaus, das gotische, wiedereröffnet worden. Das Land hat keine Regierung, aber eine Kathedrale. Nach den Flammen also.
Frères et sœurs, entrons maintenant dans Notre-Dame.
Nach den Flammen nun also ein Fest der Farben. Barbara Schock-Werner habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Das ist die frühere Kölner Dombaumeisterin, nach wie vor eine vielgefragte Expertin. Sie war Beauftragte für die Koordinierung der deutschen Wiederaufbauhilfe von Notre-Dame. Und sie habe ich in Paris erreicht und gefragt, haben Sie Notre-Dame heute Vormittag eigentlich wiedererkannt?
Nein, ich habe sie wiedererkannt, aber es ist eine Kathedrale mit einem veränderten Gesicht. Es sieht eleganter aus, aber es sieht, ich muss auch sagen, in Wirklichkeit sieht es verträglicher aus als auf den Fotos. Auf den Fotos sieht der Innenraum immer so strahlend weiß aus, aber auf den Wänden ist nur eine dünne Lasur, die die Steinstruktur durchschimmern lässt. Und das kann man gut ertragen.
Ich habe von Ihnen mal gelernt, dass das vorher sozusagen steinsichtig war. Und jetzt ist doch so eine helle Tünche drauf, die das Ganze doch viel stärker Licht und leuchten lässt, nicht wahr?
Ja, wobei man aber der Gerechtigkeit halber sagen muss, dass dieser Stein, aus dem die Kirche im Mittelalter gebaut wurde, der kommt ja aus dem Fuß, also aus der Erde unter Paris, ja ein sehr heller Stein ist, was man auch an der Fassade ja deutlich noch sehen kann. Das heißt, irgendwann im 13. Jahrhundert muss der Innenraum auch so hell gewesen sein. Der Brand hatte dann doch sozusagen die Folge, dass es wieder dem Ursprung angenähert ist, wobei ich vermute, dass da noch ein bisschen mehr Farbe war an den Kapitellen. Und das hat man ja nur am Gewölbe und an den seitlichen Kapellen, die sehr schön geworden ist. Die sind wieder farbig.
Sie sind von der ersten Stunde an berufen worden als Koordinatorin der deutschen Wiederaufbauhilfe, damals ja, von der Kulturstaatsministerin Grütters, sind häufig mit dem damaligen Ministerpräsidenten Laschet, mit dem Sie auch ein Buch über Notre-Dame gemacht haben, hingefahren. Lassen Sie uns an Ihrer Erfahrung teilhaben. Im April 2022 kam ein LKW mit 44 Holzkisten, 300 Glasmalereifeldern von 4 Fenstern, 22 Quadratmeter groß, in die Kölner Glaswerkstätten. Wie war der Zustand und was haben Sie gemacht, was hat man Ihnen anvertraut?
Also, dass man uns das schon anvertraut hat, war schon ein großes Vertrauensvorschuss der Franzosen und auch der französischen Denkmalpflege. Diese Scheiben sind alle seit 60 Jahren mindestens in den Fenstern gewesen und deshalb hat sich ganz normaler Dreck und Wetterstein und Krusten und sowas eingesammelt. Es gab auch einige Altschäden. Es gab natürlich Hitzesprünge, vor allem im oberen Bereich durch den Brand. Und da der Ausbau der Fenster sehr rasch erfolgen musste, gab es auch ein paar mechanische Schäden. All das musste sozusagen beseitigt werden. Und alle Einzelscheiben bekamen auch einen neuen Bleirahmen. Und da, insgesamt war das schon eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Zuvor musste, und das ist vielleicht das Ungewöhnliche an dem Auftrag gewesen, der Bleistaub, der auf allen Scheiben war, noch entfernt werden, und zwar außerhalb der Werkstatt.
Das war eine sehr umfängliche Dekontaminationsarbeit. Mir sind auch Fotos in Erinnerung von Kollegen und Ihnen auch im weißen Overall und mit Gummistiefeln geschützt, damit Sie von dem Bleistaub nichts abkriegen. Der ist ja giftig, ne?
Und der ist giftig. Aber bei uns war das richtig. Außerhalb der Werkstatt wurde so ein Plastikkubus gebaut mit Unterdruck. Und da stand die Restauratorin in einem Schutzanzug mit Atemmasken und hat mit einem Staubsauger, mit einem Feinstaubfilter erstmal den ganzen Bleistaub von allen diesen 300 Scheiben abgesaugt.
Frau Schock-Werner, Sie sind Spezialistin für gotische Sakralbauten, auch in der Gemeinschaft der Europäischen Dombau. Meister engagiert. Was wurde da heute Morgen wieder eröffnet? Wir haben gesehen, als die Kirche brannte, haben Menschen gestanden an der Seine und haben Marienlieder gesungen. Also ein Symbol der Dauer im laizistischen Frankreich, im säkularen Europa.
Ja, also das war schon auch heute sehr bewegend. Das Ganze stand auch da, natürlich Notre Dame mit einer Marienliturgie, mit meiner Marienanrufung, Mariengesänge. Und auch sozusagen, es hat sich ja nicht nur das Gebäude verändert, sondern die Kirche hat ein ganze neue Ensemble von Altar, Ambo, Bischofskathedral und Taufstein in Auftrag gegeben. Und das ist alles sehr, sehr schön und sehr elegant geworden. Und man hatte den Eindruck, ich war ja im Gottesdienst, alle, die neben, die auch um mich waren, haben mitgefeiert, mitgesungen, mitgebetet. Da waren jedenfalls noch sozusagen, ich habe jedenfalls niemanden gesehen, der da nur geguckt hat und sich zurückgehalten.
Dem Ursprung näher, die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner war das. Jetzt geht's um Verdi. Die Macht des Schicksals. Am 7. Dezember, das ist der Namenstag des Stadtheiligen St. Ambrosius, da beginnt die Opernsaison der Mailänder Scala. Die Inauguration, so heißt das, ist ein gesellschaftliches Ereignis. Verdis Oper Die Macht des Schicksals, La Forza del Destino, stand auf dem Programm. 20 Jahre wurde diese Geschichte um Flucht, Vergeltung, Liebe und Tod nicht mehr gespielt. Mit Anna Netrebko und anderen traten klangvolle Namen und Interpreten auf. Für uns dabei war auch Kirsten Liese. Die Leitung hatte am Pult am Orchester der Hausherr Riccardo Chailly. Frau Liese, lief die Spielzeiteröffnung reibungslos oder protestreich?
Ja, es gab wie eigentlich immer Protester, die sich allerdings diesmal angesichts eines ziemlich starken Regens von draußen mehr nach innen verlagerte, beziehungsweise draußen bekam man nicht viel mit, man strömte dann in die Scala hinein und dort gab es dann eben einige Protestrufe. Wie ich hinterher herausfinden konnte, galten die vor allem aber der Schließung von Verdis Villa St. Agatha, in der er 50 Jahre lebte und die aufgrund der Zerstrittenheiten zwischen den Erben nun geschlossen wurde und zur Versteigerung freisteht.
Die Macht des Schicksals gehört zu den Opern, wenn ich es richtig einschätze, die es nicht ganz so leicht hat beim Publikum wie Nabucco, Aida, Rigoletto oder andere. Liebe, Krieg, Schlachtfeld. Was hat der Regisseur Leo Muscato draus gemacht?
Er hat vor allem eine sehr glückliche Bühnenbildnerin gefunden, in Federica Parolini. Die hat nämlich eine sehr interessante Konstellation geschaffen, eine rotierende Drehbühne, auf der alle szenischen Wandlungen gewissermaßen da sind, alle Szenenbilder fast ineinander fließen. Es gibt einen Wald für die Zuflucht Leonoras, die vor ihrem Bruder fliehen muss, der aus Rache sie umbringen möchte. Es gibt ein Schlachtfeld, wo die Kriegsszenen stattfinden. Es gibt ein Lazarett für die Verwundeten und die Gemächer, in denen zum Teil auch sich die Handlung ereignet, sind fast surreal mit diesen Außenräumen miteinander verbunden. Das heißt, was hier gelingt, ist eine Verquickung oder eine Vereinheitlichung von individueller Liebestragödie um das Paar Leonora und Alvaro, die kein glückliches Paar werden können aufgrund verschiedener schicksalhafter Verkettungen. Und auf der anderen Seite einem Kriegsgeschehen auf der Weltbühne. Also das kleine Drama, die kleinen feindlichen Konflikte spiegeln sich wieder auf der großen Weltbühne. Das ist sehr gut gelungen. Was nicht gelungen ist, ist die Personenführung. Die fiel aus.
Wie waren die sängerischen Leistungen. Ich habe gesagt, Anna Netrebko war dabei, Jonas Kaufmann konnte nicht aus familiären Gründen. Für ihn ist Brian Jade eingesprungen, Dritter im Bunde war Ludovic Tessier. Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden?
Anna Netrebko hat tatsächlich vorzüglich gesungen nach anfänglichen Intonationsschwierigkeiten. Besonders toll singt sie, wenn sie im tiefen Register singen kann oder wenn sie ganz lyrische Passagen singen kann, wie in ihrer letzten finalen großen Arie Pace, Pace, Mio Dio. Da stand sie wirklich im weißen Büßergewand als diejenige, die um Frieden bittet. Mehr kann sie eigentlich in ihrer politischen Unbeliebtheit nicht tun. Die Männer hatten es dagegen schwer. Sie konnten eigentlich nur mit großem Volumen punkten.
Welchen Anteil hat denn Ricardo Chailly am Pult an der ganzen Inszenierung und Aufführung?
Er hat sich zum einen erstmal für die Aufführung eingesetzt, hat dann vor allem das Packende in der Dramatik herausgestellt. Aber sein Schwachpunkt ist und bleibt wohl eine Nuancierung, sublime Nuancierung in dynamischen Pianobereichen. Das bleibt er dem Publikum schuldig. Das heißt, an einer einzigen Stelle ist es ihm einmal gelungen, im Vorspiel zum dritten Akt. Aber da ausgerechnet war das Publikum sehr unruhig und kehrte verspätet aus der Pause zurück, zumindest in einigen Heerscharen. Und das hat dann natürlich sehr gestört.
Mhm. Unterm Strich eine zufriedenstellende Wiederaufnahme oder Neuproduktion?
Nun ja, mit kleinen Ausschlägen nach unten und oben. Eine vorzügliche Anna Netrebko, ein passables Ensemble und eine schöne, ansprechende Bühnengestaltung. Das ist ja zumindest schon etwas.
Die Macht des Schicksals, gesehen von Kirsten Liese an der Mailänder Scala zur Eröffnung der Opernsaison. Wir bleiben der Bühne verbunden, aber wechseln jetzt zu den Tanzkompanien. Der französische Choreograf Noé Souyer leitet eine jener einzigartigen Institutionen, die Frankreich für den zeitgenössischen Tanz geschaffen hat, das Centre National de la Danse Contemporaine in Angers. Seit 2020 ist der 37-Jährige verantwortlich für Ausbildung der Tanzstudenten, führt aber auch sein eigenes Ensemble. Beim Festival von Avignon kam in diesem Sommer sein neuestes Stück zur Uraufführung Close Up. Und das hat Wiebke Hüster in der deutschen Erstaufführung für uns am Theater in Freiburg gesehen, das nämlich Kompanien zu Gastspielen dorthin einlädt.
Das Theater Freiburg ist ein schönes, großes Haus. Die Bühne kommt einem riesig vor. Bis 2004 hatte das Meerspartentheater auch ein Tanzensemble. Seine letzte Direktorin vor der Abwicklung war die großartige amerikanische Choreografin und Tänzerin Amanda Miller. Sie liebte es, mit geheimnisvoll dunklem Licht und wenigen verspielten Bühnenbildelementen gerade die Größe und Magie dieser Bühne hervortreten zu lassen. Eine ihrer schönsten Choreografien war ihre im Bach-Jahr 2000 geschaffene Kunst der Fuge. Eine ganz ebenbürtig und zeitgenössisch auf Johann Sebastian Bachs Musik eingehende Fantasie für 7 Tänzer. Das ist jetzt beinahe ein Vierteljahrhundert her. Aber natürlich weckt das französische Gastspiel mit Noé Souliers Choreografie Close Up zu Auszügen aus der Kunst der Fuge eben die Erinnerung an Millers Tanz. Anders als Amanda Miller mit ihren mal widerspenstigen, mal glückseligen Antworten auf die barocke Göttlichkeit von Bachs Musik, nimmt sich Noé Souliers viel stärker zurück. Seine Sequenzen haben etwas bewusst Repetitives. Leitmotiv bei ihm ist eine kleine Variation. Dabei stehen die Tänzer mit parallel geschlossenen Füßen gerade aufgerichtet da und beugen sich dann aus der Hüfte nach vorn, bis der Oberkörper parallel zum Boden ist und Beine und Oberkörper einen rechten Winkel bilden, wie bei der Yoga-Pose die halbe Vorbeuge heißt. Die Arme sind nach vorne gestreckt, ziehen dann aber von den Ellbogen zurück, während das Spielbein waagerecht nach hinten ausgestreckt wird, wie bei einer Standwaage. Mit einer Aufdrehung des Oberkörpers himmelwärts und einem Ausstrecken des Arms zur Decke leiten die Tänzer dann eine Drehung auf der Stelle ein, eine Art Schraube, mit der sie sich einmal um sich selbst drehen und dann im Stand enden. Diese Sequenz taucht immer wieder auf, wie auch andere vom Kampfsport und Yoga inspirierte Bewegungen. Die Kunst Souliers besteht darin, aus ihnen Sequenzen zu schaffen, die durch ihre neue Phrasierung zu einem interessanten, fremdartigen, allen eindimensionalen Zuordnungen widerstrebenden Tanz werden. Manche dieser von abrupten Gesten und ebenso plötzlichen Stopps gekennzeichneten Bewegungseinheiten lässt Soulier in musikalischer Stille ausführen. Dann sitzen die fünf schwarz gekleideten Musiker um Maud Graton bewegungslos vor ihren historischen Instrumenten, während die sechs Tänzer in unterschiedlichen Formationen den Tanz mit ihrem zischend und stoßartig kommenden Atem akustisch illustrieren. Das Setting dieser Etüden ist dreimal ein anderes. Immer sitzen die Musiker links vorne auf der Bühne. Im ersten Teil schafft ein Vorhang vorne einen beinahe intimen Raum für Tanz und Musik. Im zweiten Teil entfaltet sich von oben eine Leinwand. Auf ihr kann man einen live gefilmten Ausschnitt des Tanzes als Film verfolgen, als Close-up des Titels. Und im dritten Teil verschwindet die Technik. Und die große, leere Bühne wird im Ganzen als Tanzraum ausgeschöpft. Die Tänzer rücken in eine quasi historische Ferne, als wären sie gleich am Ende der Vorstellung schon näher an Amanda Millers Tänzern als am Freiburger Publikum dieses Abends. Damit fasst Close-up ein Konstitutiv des Tanzes in ein einprägsames Bild, wenn auch etwas kühl und akademisch.
Sagt Wiebke Hüster über Close-up von Noé Soulier in Freiburg. Um ein Steckenpferd unserer Kulturstaatsministerin Claudia Roth und den Kulturpass geht es in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, mit dem Kulturpass soll es auch in der nächsten Regierung weitergehen. Also zumindest laut Wunschliste von Claudia Roth, die das Projekt zur Kulturförderung ja immer wieder als Erfolgsmodell feiert und nebenbei auch ein bisschen sich selbst als Initiatorin. Rund 460.000 Nutzer hat der Kulturpass aktuell. Die beliebtesten Kultur-Shopping-Artikel sind Bücher. Ob grüne Kulturpolitik in Zukunft noch genug Einfluss zur Verlängerung hat, ist zwar fraglich, aber zumindest 2025 ist der Kulturpass noch gesichert. Bis zum 31. Dezember kann der Geburtsjahrgang 2006 noch sein Kulturtaschengeld freischalten und es dann bis Ende des nächsten Jahres verwenden. Heute hat der israelische Autor David Grossmann den Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung bekommen. Er wird ausgezeichnet als Stimme der Vernunft im Nahostkonflikt, so die Jurybegründung, und für seine Versuche der Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern.
I don't see any other way but.
Ich sehe keinen anderen Weg, als zu versuchen, Seite an Seite zu leben. Nicht mit großer Liebe, nicht mit Leidenschaft füreinander, aber doch im Verstehen, dass dies die Realität ist, die uns auferlegt wurde.
So David Grossmann vor kurzem im Deutschlandfunk. Und noch eine Auszeichnung für eine beeindruckende Persönlichkeit. Die Künstlerin Hito Steierl bekommt den mit 10.000 Euro dotierten Erich-Fromm-Preis 2025. Sie betreibe, heißt es in der Begründung, Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik mit den Mitteln der zeitgenössischen Kunst. Die Medienkünstlerin beschäftigt sich mit einem breiten Spektrum politischer Themen, Globalisierung, Klimakrise, Machtstrukturen. Und seit sie im Alter von 55 Jahren programmieren lernte, ist auch die künstliche Intelligenz eines ihrer Sujets. Ihr Schaffen sei im Sinne des kritischen Humanismus und des Produktivitätsideals von Erich Fromm, meinte die Jury. Max Beckmanns letztes Gemälde mit dem Titel Großer Clown mit Frauen und kleiner Clown ist für 3,7 Millionen Euro versteigert worden. Der Schätzpreis für das 1950 entstandene Bild hatte bei 1,4 Millionen Euro gelegen. Dank hartnäckigen Online- und Telefonbietern erzielte es dann fast den doppelten Preis. Und das Clemens-Seels-Museum in Neuss hat ein Werk des belgischen Künstlers Léon Spilliard erworben, das Bild Marine nach dem Sturm. Der Symbolist ist damit zum ersten Mal in einer deutschen Sammlung vertreten.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Da uns die Informationen am Abend doch dann ausführliche, umfangreiche Berichterstattung zu Syrien nach dem Umsturz. Ihnen einen guten Abend.